Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Die Normalität ist zurück. Die Bulls machen wieder Quatsch und bekommen auf die Mütze. Nach dem Hoch gegen Ende der Woche läuft jetzt alles wieder seinen gewohnten Gang. Und gleichzeitig passieren noch verrückte Dinge. Teams entlassen Coaches kurz vor den Playoffs und dann ist auch noch in rund zwei Wochen Play-In-Start. Also es geht in die heiße Phase. Und um unsere Gedanken zu ordnen, sitzt er mir gegenüber, der niemals, zu keiner Zeit, unsortierte
Ole Freaks.
Mein Name ist Max Marbeiter. Und Ole, bevor wir jetzt mit handfesten Dingen starten, bevor wir über Taylor Jenkins und die Grizzlies sprechen, über Ja Morant, über das Playoff-Picture im Osten, nee, im Westen, wir wollen ja gar nicht in den Osten. Osten ist heute egal. Aber wir müssen kurz in den Osten, darum geht's nämlich. Sind die Bad Boys zurück?
Ja, weiß nicht, sind es nicht einfach nur eigentlich einfach zwei Heißsporne, die da rumlaufen? Bei den Bad Boys, da war das ja schon, also ich meine, die hatten auch ihre Heißsporne, aber da war das ja auch irgendwie so ein bisschen die Teamidentität. Ja. Bei Pistons jetzt weiß ich noch nicht, ob das die Teamidentität ist oder ob einfach Stewart und Holland ein bisschen einfach einen an der Waffel haben und da so ein bisschen
daraus. Sich da zwei gefunden haben, meinst du?
Ja, schon. Ja. Also die sich auch gegenseitig anstacheln.
Ja.
Und immer, immer so ein bisschen gemeinsam das Potenzial bieten, um irgendeinen Quatsch irgendwo zu veranstalten.
Ja. Also, ja, ich hab schon so ein bisschen den Eindruck, dass das Team als gar nicht, ich meine, sie wollen ja sehr, sehr hart spielen, also nicht ganz so unfair wie die Bad Boys damals, aber dass sie so diese Intensität, dass das schon irgendwie dazu zur Identität auch gehört und dass keiner vor irgendwas zurückschreckt. Also ich meine, selbst Jamie Bickerstaff wurde ja in die Wurst dann rausgeschmissen.
Der hatte auch schon viele Pressekonferenzen dieses Jahr gegeben, wo er gesagt hat, dass das jetzt nicht mehr okay ist, wie sein Team disrespected wird und dass er im Zweifel sich an Fisticuffs beteiligt. Das hat er nicht gesagt, aber das
hat er jetzt gemacht. Ja, er hat es einfach gemacht und kleines Kerfuffel und schon.
Das war schon Brouhaha, würde ich sagen.
War schon ein bisschen Brouhaha.
Das ging schon weiter.
Ja, stimmt. Man fiel in die ersten Reihen. Und ja, ich sag mal so, ich glaube, Potenzial ist schon da. Weil in dem Team, glaube ich, wirklich niemand dabei ist, der so zurücksteckt. Aber so dieses wir provozieren die ganze Zeit, ich glaube, das ist es nicht ganz so. Also der Lame Beer Mahorn, ich glaube, da sind selbst Holland und Stewart nicht.
Willst du mir damit vielleicht auch eigentlich hinterrücks sagen, dass du glaubst, dass Kate Cunningham eine dunkle Seite hat? Dass er so ein bisschen wie Isaiah Thomas so tut so nach draußen wie so ein netter Typ und ist in Wirklichkeit eine Ratte?
Nee, glaube ich nicht. Kate Cunningham ist
siehst du, ist nämlich dann die Liebe doch wieder zu groß.
Ja, das stimmt. Er ist einfach Spitzentyp, Kate Cunningham. Leider verletzt gerade. Hoffentlich.
Meinst du, er hat einfach gefehlt? Deswegen ist es
so die, weil so die ruhige Ordnung in der Hand hat gefehlt.
Ja, genau.
Wenn mal so der Ron und Beef Stuma die Hand auf die Schulter legt und sagt, Freunde, ruhig.
Ja, vielleicht ist er auch verletzt, weil er es im Training einmal versucht hat. Ich weiß nicht, warum er sich verletzt hat.
Aber. Nee, ich weiß auch nicht. Die Wade. Wir hoffen, also zwei Wochen hat er noch. Bis dahin, nachdem die Bucks auch verlieren, kann ja nicht viel schief gehen. Aber wir müssen über den Westen sprechen. Und eigentlich müssen wir vor allem über die Grizzlies sprechen. Da ganz kurz. Wie war so deine, so die berühmte erste Frage nach solchen Geschichten? Wie war deine erste Reaktion, als du es gelesen hast?
Erstmal dachte ich, interessantes Timing. Also nicht nur deshalb, weil es kurz vor den Playoffs ist, sondern weil ich am Donnerstag tatsächlich noch einen Text über Ja Morants Saison und halt so die Grizzlies im Allgemeinen für RAN.de geschrieben habe, wo ich halt, sag ich mal, durch die Blume ein bisschen gesagt habe, so richtig geil ist das da alles nicht. Aber ich habe nicht geschrieben, der Coach ist schuld, der muss weg. Und dann war der einen Tag später weg.
Du also meinst nicht, dass Zach Lyman bei dir gelesen hat und gedacht hat, ha, Freaks, Punkt.
Ja. Nee, wenn er bei mir gelesen hat, dann würde er eher darüber nachdenken, ob er nicht vielleicht doch Ja Morant abgeben sollte. Aber egal, nee. Also,
vielleicht tut er das ja.
Vielleicht, er hat aber gesagt, er macht's nicht. Er hat gesagt, auf gar keinen Fall. Er hat gesagt, das ist Fantasie. Also, ich meine, wenn man bedenkt, dass die Grizzlies schon in der vergangenen Offseason ja eigentlich ein paar Schritte eingeleitet haben, um Jenkins, sagen wir mal, zu untergraben. Also indem sie halt seinen Coaching-Staff eigentlich komplett ausgetauscht haben. Also da sind ja 5 Leute entlassen worden. Und er musste so die Entlassungsgespräche mit denen führen, laut The Athletic, was ich irgendwie auch... Also es war nicht eine Entscheidung.
Wegen mir könntet ihr bleiben, aber...
Also ein bisschen schmutzig ist das, oder? Da hätte man auch Michael Clayton für einstellen können, der das dann macht. War das der Film, wo er... Nee, Up in the Air, quasi. Der Typ von Up in the Air, der irgendwo hingeflogen ist, um Leute zu entlassen. Das hätten sie einfach mal
machen können. Ja, genau.
Michael Clayton war so ein Spionageding. Aber es ist halt alles Clooney. Deswegen, ne, du weißt, wie es ist.
Verschwimmt. Ja, genau.
Sie hätten einfach George Clooney ausstellen können.
Ja, das wäre es gewesen. Mit Augenzwinkern feuern.
Ja, naja, und dann haben sie halt also die von Thomas Isalo, der jetzt dann interimsweise übernimmt, diese Offense eingeführt, die ja nicht auf Jenkins Mist gewachsen ist eigentlich. Und die, wir haben ja im Laufe der Saison auch schon mal drüber gesprochen, auch als die Grizzlies halt noch gute Resultate eingefahren haben. Und also zumindest ich war nicht so ganz sicher, warum man das macht, wenn man Ja Morant hat, der halt doch irgendwie ein bisschen anders spielt und der auch sich im Laufe der Saison halt schon mehrfach darüber beschwert hat und irgendwie da drin nicht so richtig sich zurechtzufinden scheint. Über die letzten Wochen haben sie dann sehr miese Resultate eingefahren. Jenkins hat angefangen, wieder mehr Ballscreens zu implementieren in die Offense. Weiß ich nicht, wie gut das Front Office das findet, aber in jedem Fall, um zu der ursprünglichen Frage zurückzukommen, es hat sich ja schon irgendwie abgezeichnet, dass da vielleicht irgendwann mal eine Änderung anstehen könnte, weil sonst macht man ja eigentlich nicht so einen Move, wo man so den Boden unter einem Coach so mehr oder weniger ein bisschen wegzieht. Und das haben sie ja gemacht in der vergangenen Offseason. Aber das Timing ist natürlich trotzdem einfach richtig weird. Also so direkt vor Playoff-Start. Natürlich sind sie gerade in der Krise und natürlich kann man sich dann erhoffen, wir versuchen jetzt irgendwie das Momentum nochmal ein bisschen zu ändern. Aber das ist jetzt auf jeden Fall bisher nicht erfolgt. Und ich weiß auch nicht so richtig wie, weil das Team halt so ein bisschen lost aussieht, wenn wir ganz ehrlich sind. Wir haben jetzt auch das Spiel vergangene Nacht gegen Boston angeguckt. Gut, Boston ist natürlich auch ein recht guter Gegner, aber irgendwie, wenn man sich so anguckt, wie sie auf dem Feld auftreten, gerade defensiv, wie oft da irgendwie Miscommunication dann irgendwie stattfindet, Leute die Zuteilung verlieren, es sieht halt einfach gerade nicht so richtig gut aus. Und also die Offense, für die ja Isalo verantwortlich ist, die ist ja durch ihn jetzt natürlich eher bestärkt, aber sie passt ja deswegen nach wie vor nicht wirklich zum besten Spieler.
Wobei ich das einen ganz interessanten Punkt finde, der mir jetzt irgendwie auch so ein bisschen untergeht, so generell in der Bewertung, weil mit Jenkins ging ja auch Noah LaRoche, also ein Assistant, der im Sommer kam, der bei dem auch viele in den USA gesagt haben, dass er auch so ein bisschen der Architekt dieser Offense sei. Also er hat halt bei einem, ich glaube, Division 3 College hat er das gemacht und bei der noch viel mehr Wert auf dieses Freifließende gelegt hat, als es Isalo zum Beispiel getan hat in Europa. Weil bei Isalo war schon auch das Ding jetzt auch in Paris zum Beispiel und auch vorher, er hat jetzt gerade On-Ball-Screens für seine Point Guards nicht ausgeschlossen. Also das gab es schon. Also weil er wusste, so dass er ihnen so, also gerade mit TJ Shorts in Paris, weil er wusste, dass er ihnen so einen Vorteil verschafft. Also es war schon so ein bisschen das Nutzen, was da ist. Und Isalo, also ich könnte mir schon vorstellen, also Isalo und Ballscreens für Jar schließen sich nicht aus. Also er ist jetzt so ein bisschen das Gesicht des Umschwungs, weil er ja auch mit Lead Assistant war. Er hat ja auch Taylor Jenkins vertreten, als Jenkins mal ausgefallen ist, ich glaub, weil er krank war oder weil irgendwas war während der Saison. Aber ich glaube, so dieses, also Isalo steht nicht dafür, keine Ballscreens zu laufen für seinen Playmaker. Und gerade für Ja könnte ich mir schon vorstellen, dass man da irgendwie so eine Mischung finden wird.
Ja, am Anfang von dem Celtics-Spiel hat er auch eigentlich in den meisten Plays welche bekommen. Ja. Danach im Spiel wurde das nach meiner Wahrnehmung weniger, aber es waren schon welche da. Also da hast du auf jeden Fall recht. Es ist jetzt nicht so, dass da dann gesagt wird, Ballscreens machen wir nicht, finden wir scheiße. Auf gar keinen Fall.
Genau, und vielleicht war es dann auch so ein bisschen das Ding, also weiß ich nicht, hat man, es ist natürlich Spekulation, weil LaRoche mitgehen musste, so war LaRoche derjenige, der, er war trotzdem auch nur ein Assistant, nur in Anführungszeichen Assistant Coach, aber war er jetzt derjenige, der eher so dafür stand und man hatte sich darauf geeinigt oder was auch immer und Isalo hat eine andere Idee. Bei Isalo ist halt das Ding, ich meine, er war halt echt maximal erfolgreich in Europa, egal wo er halt war, ne? Ja. Und jetzt, also deswegen finde ich es, jetzt nicht unspannend, wenn die Grizzlies es ausprobieren wollen mit ihm. Gleichzeitig der Zeitpunkt, also kurz vor dem Playoffs, vor dem Play-In, also wir reden ja gleich noch über das Playoff-Picture, aber es ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass die Grizzlies sich nicht direkt qualifizieren, obwohl sie halt lang auf zwei standen im Westen. Da ist schon maximal undankbar, gerade jetzt dann auch direkt vor dem Spiel gegen die Lakers, direkt vor dem Spiel gegen die Celtics, wo die Wahrscheinlichkeit nicht so gering ist, dass du erstmal mit einem Negativerlebnis in die ganze Geschichte startest und sich diese Spirale nochmal verstärkt. Also deshalb, man hätte es theoretisch bis zum Sommer laufen lassen können und hätte dann einen klaren Schnitt machen können, hätte dann überlegen können, wie man weiter vorgehen will, was den Kader angeht, ob das irgendwie so zusammenpasst, weil die Limitierungen sind ja auch weiterhin da, also spielerisch. Also wir sprechen immer wieder über die Tiefe, aber es fehlt halt dann schon so die verlässliche offensive Creation, wenn es bei Jar nicht so läuft oder wenn Jar nicht dabei ist, was ja das nächste Ding ist, weil Jar halt regelmäßig nicht dabei ist. Und wir haben auch oft gesagt, wenn sie in den Playoffs weit kommen wollen, brauchen sie Morant. Aber es ist halt auch nicht klar, ob ob der Morant noch existiert, ob er in der Form noch existiert, wie das irgendwie aussehen kann. Deshalb, ja, bin ich schon, also ich war schon, ich habe es erst gelesen, habe es erst überflogen, weil ich mir erst gedacht habe, so, ja, und dann so, hä, wie, Moment, da muss ich nochmal kurz drüber nachdenken, okay, krass, die haben ihn jetzt entlassen. Danach, was ich gelesen, also keine Ahnung, alles, was ich gelesen habe in Memphis, ist man jetzt auch nicht überrascht, weil anscheinend auch so, ja, Jenkins jetzt auch nicht alles richtig gemacht hat. So, dass, also der Schritt an sich, glaube ich, den, da kann man dann schon sagen, okay, oder war so ein bisschen die Essenz, die ich gehört habe, aber es ist jetzt halt vom Zeitpunkt her komisch für Isalo. Ich weiß nicht, was das für Isalo bedeutet, ob man sich wirklich überlegt, ihn zu halten, wenn man ihn halt irgendwie so ins kalte Wasser schmeißt und er halt dann irgendwie ein bisschen da schwimmen lernen muss, weil es kann halt sein, dass es schief läuft und dann, wie machst du es dann? Also so ein bisschen, ist ein bisschen wie bei Thomas Tuchel damals. Also da nach Leverkusen, glaube ich, für Nagelsmann irgendwie. Und dann erstmal irgendwie so Teams ein bisschen am Boden liegt, in der heißen Phase übernehmen und dann so, euer Schatz, alles verkackt in 2 Wochen. Aber wir machen
nur,
weiter.
Der halt neu da war, ne? Das ist halt mit Isalo, der war ja schon da und sie haben ihn ja auch also für einen Assistant wohl sehr hoch bezahlt. Ich denke schon, dass da auch die Idee schon mal da war, vielleicht übernimmt er irgendwann, wenn das mit dem Taylor jetzt weiterhin nicht so toll läuft.
Ja.
Also ich würde jetzt mal hoffen, dass sie nicht so kurzsichtig sind, und so schätze ich Memphis als Franchise eigentlich auch überhaupt
nicht ein, dass
sie sagen, wenn der uns jetzt in unserer größten Krise nicht auf einmal zu einem Contender macht, dann schmeißen wir den im Sommer raus.
Ja.
Also das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Nee. Das wäre dumm. Trotzdem kommt er in eine schwierige Situation. Also das muss man schon sagen, weil auch die beste Version dieser Grizzlies in dieser Saison meiner Meinung nach war nicht so gut, dass man da hätte sagen können, die können in den Playoffs richtig weit kommen, selbst als sie der Two-Seed waren. Wir haben ja beim Sortieren immer wieder drüber gesprochen. Also ich war da zumindest, glaube ich, einigermaßen konstant da drin, dass ich gesagt habe, das ist für mich eher ein Regular-Season-Team als ein Playoff-Team. Und wenn man sich halt so anschaut, wie sie abgeschnitten haben über die Saison gegen Top-Teams, das ist erschreckend. Also ich glaube, das sind sie jetzt bei 11-22 oder sowas. Das ist unter Playoff-Teams im Westen das Schlechteste. Man darf auch nicht zu viel da reinlesen, weil Denver beispielsweise auch eine negative Bilanz hat gegen Teams über 500. Aber das ist halt schon doll. Und gerade so gegen die Top-3-Teams haben sie jetzt, glaube ich, insgesamt einen Sieg eingefahren. Also einmal haben sie in Boston gewonnen, tatsächlich. Boston gewinnt ja immer nur auswärts. Aber
da dafür immer.
Genau, da immer. Und also das zeugt halt einfach nicht von einem Team, was jetzt wirklich bereit ist für die Playoffs. Und da schließe ich halt auch ein Morant auf jeden Fall mit ein, weil du hast es angesprochen, das sind schon wieder halt extrem viele Ausfälle. Ich glaube, 30 Spiele hat er verpasst diese Saison. Es gab eine einzige Phase, wo er mal 6 Spiele am Stück gemacht hat. Das ist noch nicht mal eine ganze Playoff-Serie. Also ne, für alle zum Mitrechnen zu Hause an den Endgeräten. Das ist halt nicht genug. Und also vor allem direkt nach diesen 6 Spielen hat er dann erstmal, glaube ich, wieder 5 oder 6 aussetzen müssen, weil das dann zu viel für ihn war. Und es ist halt immer irgendwas. Es ist die Schulter, es ist mal was am Bein gewesen, am Knöchel hatte er was. Ich glaube, am Knie war auch noch was dabei. Rückenprobleme, da war er noch erkältet.
Oberschenkel.
Also, das ist wie ein Kita-Kind quasi. Rennt die ganze Zeit mit dem Kopf irgendwo gegen, springt irgendwo gegen, verletzt sich die Schulter. Nur, dass er dann ein bisschen länger ausfällt als so ein Kita-Kind. Die stehen ja schnell wieder auf.
Ja, das stimmt. Und 1-2 Tage und dann läuft er wieder.
Du kannst dich da halt nicht drauf verlassen. Und deswegen, also verstehe ich auch irgendwo, dass man in Memphis so gedacht hat, wir brauchen offensiv einen neuen Anstrich. Also zumal sie über die letzten Jahre auch mit ihm immer eine schlechte Halbfeld-Offense hatten.
Genau.
Und das halt einfach ein Thema ist, wenn du dann irgendwann in den Playoffs mal was reißen willst. Da musst du ja Wege finden, wie können wir denn trotzdem gefährlich sein und trotzdem irgendwie Wege finden, unsere Offense auf die Straße zu kriegen, unsere anderen Spieler auch mit einzubeziehen. Und ich würde sagen, es gibt auch welche, die davon profitiert haben, von dieser neuen Offense. Aber abgesehen von Jaren Jackson, der ja eine verdammt gute Saison spielt, sind es halt eher die Rollenspieler, die davon profitiert haben. Und Morant ist schon jemand, der, glaube ich, das halt, also A, müsste er sich wahrscheinlich dran gewöhnen und das ist schwieriger, wenn man häufiger ausfällt. Und B, ist er halt schon auch jemand, der ja extrem gut darin ist, wenn er ein Screen bekommt, wenn er dann Downhill gehen kann, wenn er seine Explosivität einbringen kann. Und ich finde, es gibt schon in dieser Saison viele Memphis-Spiele, wo man dann so das Gefühl hat, er rennt nach vorne, es kommt kein Pick und dann rennt er irgendwie so ein bisschen los, hat aber keinen Vorteil. Und dann ist es selbst mit dieser absurden Athletik, die er hat, nicht so leicht, immer konstant an jemandem vorbeizukommen. Und es gibt ja auch Teams, die das dann beispielsweise so gemacht haben wie die Knicks, ja, die halt Mikal Bridges auf ihn abgestellt haben, der die Bewegung ganz gut mitgehen kann, der aber halt einfach viel, viel größer und länger ist. Und dann hat Morant einfach auch keinen Spaß. Also ich
und er klebt halt an ihm dran, weil kein,
genau,
weil ihn keiner
weil er halt auch nicht weggewämst wird.
Ja, genau.
Und dann nimmst du halt deinem besten Spieler, der dich ja schon idealerweise auch irgendwie weit bringen soll und der so für die Upside deines Teams mehr oder weniger zuständig ist, den bringst du halt so ein bisschen raus. Und vielleicht wäre das mit mehr Zeit besser geworden. Oder also vielleicht wird es auch noch besser. Aber ich habe das Gefühl, wir reden von Morant irgendwie. Der hatte ja schon immer noch so diese Superstar-Reputation. Aber insgesamt über die letzten beiden Jahre ist das schon, kann man das nicht so richtig halten. Weil A, hat er eine Saison fast komplett verpasst. Erst wegen Suspendierung, dann wegen Schulterverletzung. Und B, ist er diese Saison vielleicht ein All-Star, wenn man sich seine Leistungen anguckt und da nüchtern drauf guckt und nicht weiß, okay, der ist auch einer der spektakulärsten Leute, die in der Liga rumlaufen. Aber seine Zahlen sind nicht auf dem Level, das wir halt von ihm schon gesehen haben. Er spielt viele Assists, ja, aber leistet sich auch mehr Turnover als früher. Ist nicht so häufig am Ring wie früher. Immer noch viel für einen Guard, aber nicht super viel. Sein Wurf hat sich null verbessert.
Ja.
Und dann, ja, auf der tiefsten Position, da sprichst du ja nicht von einem Superstar eigentlich. Und das ist schwierig,
wenn
man bedenkt, dass er das eigentlich für diese Franchise sein muss.
Ja. Ja, also gerade dieser Faktor mit dem Wurf, da haben wir auch, glaube ich, bei den Tiers drüber gesprochen. Gerade, dass sich da gar nichts tut, das überrascht mich schon. Also er hatte mal eine Saison, wo er, glaube ich, in den hohen 30ern getroffen hat und ansonsten ist das halt.
Ich glaube, so das höchste waren 35%
oder mittleren 30ern sogar so. Naja, genau. Und sonst ist es halt immer um die 30% und das ist halt schon echt mies im Endeffekt. Also für einen Perimeter-Spieler. Also
ja, du wirst halt zunehmend abhängig dann von einer Sache, ne?
Genau, und wenn du da, und klar ist es dann schwer, wenn du keine Ballscreens bekommst. Und deshalb, wie gesagt, ich kann mir schon vorstellen, Isalo hat in der Vergangenheit mit dynamischen Guards zusammengearbeitet und hat die auch zum Laufen gebracht, sozusagen. Und dass da vielleicht nochmal ein anderer Ansatz kommt. Aber diese Saison ist schon wirklich sehr, sehr enttäuschend. Also es ging ja eigentlich ganz gut los, aber dann kamen wieder die Verletzungen und dann die Problematik eben, die du jetzt gerade auch angesprochen hast mit dem neuen System.
Und vor der Verletzung, die er jetzt hatte, also die ihn, glaube ich, dann 6 Spiele gekostet hat,
ja,
diese 6 Spiele, die ich angesprochen habe, die waren eigentlich richtig gut. Also im März war er eigentlich schon gut unterwegs. Da hat er auch wieder mehr Screens bekommen. Also das war ja auch aus diesem The Athletic-Bericht, dass Jenkins halt wieder einige Plays von früher eingeführt hat, um Morant wieder so ein bisschen auf die Linie zu kriegen. Und das hat schon auch funktioniert. Also er hatte dann auch sehr explosive Spiele dabei. Er hat ja auch gegen Cleveland einmal, glaube ich, 44 gemacht. Und war, also das Spiel haben sie zwar verloren, aber da war er halt so der Jar, den man eigentlich sehen möchte.
Mhm.
Nur unterm Strich war das halt einfach viel zu selten. Auch vergangene Nacht gegen Boston, er hatte auch tolle Momente. Und also, du weißt ja, wie es mit Morant ist, wenn man das richtige Play von ihm sieht, denkt man, boah, das ist eigentlich der coolste von allen. Also so von der Spielweise, weil das halt schon sehr einzigartig ist. Aber es fehlt halt einfach die Konstanz. Und ich glaube auch gerade dann, wenn wir halt darüber reden, so Memphis hat das über die Jahre unter Jenkins, sie waren ja erfolgreich. Sie waren, glaube ich, in den letzten Jahren, wo er gesund war, sind sie ja immer der Two-Seed geworden. Sie haben dann in den Playoffs nichts gerissen, aber es war ja trotzdem ein erfolgreiches Team. Also das kann man ja schon sagen. Nur um dann irgendwann so diesen nächsten Schritt zu machen, müsste, glaube ich, nicht nur die Offense sich weiterentwickeln, sondern Morant müsste sich halt auch weiterentwickeln. Und da gehört halt sowas wie Werfen dazu, da gehört sowas wie defensive Awareness dazu. Das fand ich halt auch jetzt wieder richtig krass in diesem Celtics-Spiel. Sorry, dass ich rante, aber wenn er so der Nail-Helper hätte sein sollen, wenn Tatum beispielsweise gegen irgendjemanden aufgepostet hat, so an der Freiwurflinie, was er ja ziemlich gerne macht, Morant hat da so eine Körperspannung, wie ich, wenn ich hier sitze, so schluffi-mäßig, ne? Also der ist zu 0% engagiert oder versucht da dann mal ranzukommen. Also so gar nicht im Play, obwohl er eigentlich quasi direkt daneben steht.
Mhm.
Und sowas hast du halt schon echt viel. Und das sind halt so Sachen, ich will jetzt auch nicht zu sehr irgendwie ihn runter machen, weil er ist ja nach wie vor ein guter Spieler, er ist auch erst 25, aber er ist auch schon 25 auf der anderen Seite. Ne? Ja. Also er ist jetzt schon auch ein paar Jahre in der Liga und die Kritikpunkte, abgesehen jetzt von Off-Court-Verhalten, so erwachsen sein, mit Defense und dem Wurf, die sind halt auch schon da, seit er in der Liga ist. Und dass sich da halt nicht so wirklich eine Verbesserung einstellt, ist schon nicht das allerbeste Zeichen.
Ja, und der Körper ist gefühlt älter als 25 Jahre.
Ja, also, bei der Spielweise auch verständlich, ne?
Genau, also. Also und gerade dann musst du ja, oder wär sehr, sehr wünschenswert, dass dann Dinge wie defensive Awareness und vor allem Wurf halt dazu kommt, ein solider Wurf. Und das ist halt so ein bisschen die Frage irgendwie. Also ich meine, ich habe jetzt deinen Text nicht gelesen, sorry.
Arschloch. Aber ich bin jetzt raus hier.
Was ist denn so deine Meinung zu Ja insgesamt? Kleinmann hat ja gesagt, der geht nicht, machen wir nicht. Ja. Und es ist natürlich verständlich als Franchise, du willst jetzt nicht den 25-jährigen Ja wegtraden, irgendwohin und dort erfüllt auf einmal das Versprechen, das er vor 2 Jahren gegeben hat. Dort findet er auf einmal einen halbwegs soliden Wurf, hat eine Umgebung, in der es irgendwie für ihn besser funktioniert und dann steht er ein paar Jahre später, 2 Jahre später in Conference Finals oder sowas. Oder in den Finals, wie auch immer. Also natürlich möchtest du das nicht. Gibt es aber irgendwann einen Punkt, also gerade, ich meine, ich glaube, viel mehr zwischenmenschlich, in Anführungszeichen, kann nicht passieren, als zwischen den Grizzlies und Ja in den letzten Jahren. Ist dann vielleicht irgendwann ein Punkt erreicht und auch dieses Team, das halt irgendwie so gefühlt, man hat jetzt diesen komplett konträren Ansatz gewählt dieses Jahr und aber trotz und sieht irgendwie auch an den Rändern anders aus, aber irgendwie bleiben die Probleme halt dieselben, mehr oder weniger. Ist es, also auch wenn sie in einem anderen Gewand daherkommen, also die Offense ist immer noch wackelig, aber jetzt ist halt jetzt zum Beispiel Ja der Faktor, der es wackelig macht, weil er halt in diesem System nicht so florieren kann wie sonst. Aber ist es dann irgendwann, kommt dann irgendwann ein Punkt, an dem man vielleicht doch sagen muss, okay, wir gucken mal, was möglich sein könnte, wenn wir sagen, Ja Morant wäre eventuell beim richtigen Angebot verfügbar.
Also für mich ist das zumindest keine hundertprozentige Sache, so den können wir auf jeden Fall oder auf gar keinen Fall jemals abgeben. Ich glaube, den Status hatte er mal und den hatte er auch zu Recht. Man muss ja auch bei ihm dazu sagen, der ist so beliebt und berühmt, dass man, also gerade für so ein kleines Team, nominell wie Memphis in einem kleinen Markt, schon auch nicht unterschätzen darf, dass der natürlich auch eine Anziehungskraft ausübt, die sie normalerweise nicht haben. Also sorry an Marc Gasol und Mike Conley, aber die hatten das nicht in der Form, wie es Ja Morant hat, so diesen weltweiten Appeal, den Morant ja schon hat, also gerade aufgrund seiner Spielweise. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass man da sagt, eigentlich muss man das mit dem versuchen, weil der ist auf andere Art und Weise halt total wertvoll für uns. Und trotzdem glaube ich, dass die Chance auch gegeben ist, dass man also vielleicht die beste Version von ihm schon gesehen hat oder dass halt einfach nicht so dieser Sprung von ihm noch zu sehen ist, der eigentlich nötig wäre, um wirklich von einem konstanten Superstar-Franchise-Player zu sprechen. Im Moment ist er das halt für mich nicht. Und ich glaube, ich würde jetzt auf keinen Fall sagen, die müssen da zwingend jetzt raus aus diesem Business, weil das Thema ist erledigt. Er hat nach dieser Saison noch 3 volle Jahre Vertrag, so bis er dann Free Agent in 2028 wird, dann ist er 29, also es ist halt so seine Prime-Jahre, die kommen jetzt. Und deswegen würde ich eher denken, man sollte sich das auf jeden Fall nächste Saison noch angucken, inwieweit man da dann, also mit Isalo, der dann auch eine ganze Off-Season hat, um seine Ideen zu implementieren und auch das Team wird sich ja wahrscheinlich auch wieder so ein kleines bisschen verändern und dann hoffen, jetzt, aber halt auch, weil jetzt gerade, glaube ich, einfach die Angebote nicht wahnsinnig gut wären, die man für ihn bekommen würde. Weil andere Teams natürlich auch nicht bescheuert sind. Die sehen ja auch, was da so passiert. Die sehen natürlich den Appeal, aber die sehen auch, okay, oft verletzt, bisschen reckless Spielweise und reckless abseits des Feldes sowieso, auch wenn er jetzt ja zum Glück die letzten 1,5 Jahre war es ja ruhig um ihn, abgesehen davon, dass er irgendwie mal einen Ball ins Publikum geschleudert hat neulich und dass er es gab ja so eine verrückte Einbruchserie in der NBA. Da war er auch betroffen, weil er Ja Morant ist. Also muss ja irgendwie sein. Ich glaube, einer von 8 NBA-Spielern oder so, die innerhalb von ein paar Monaten ausgeraubt wurden. Naja, das gehört halt zum Teil des Gesamtpakets. Nee, aber also die anderen Teams, die sehen ja diese ganzen Schwierigkeiten auch und die sehen im Zweifel auch, ist jetzt auch eine Spielweise, die, wenn er nicht lernt zu werfen, vielleicht auch nicht gut altern wird. Und deswegen müsste er also idealerweise nächste Saison einfach wieder Schritte in die richtige Richtung machen. Das macht ihn für Memphis wertvoller. Das würde ihn auch als Trade-Kandidaten wertvoller machen im Sinne von Assets. Aber vor allem würde es halt Memphis dazu verhelfen, vielleicht so dorthin zu kommen, wo sie irgendwann hinwollen. Jetzt gerade jetzt gerade ist, glaube ich, einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Aber ich würde es auch nicht ausschließen, wenn jetzt, also sorry, nur ganz kurz, aber wenn jetzt sowas passieren würde wie die Situation, wo Brooklyn einen Anruf bekommt aus New York oder vielleicht ein Walkie-Talkie, weil so weit ist ja nicht, du sagst, hey, wir haben 7000 Picks für Mikal Bridges, wollt ihr euch trennen? Dann ist es vielleicht was anderes. Also wenn jetzt ein völliges Kracherangebot reinkommen würde, dann würde ich als Memphis zumindest darüber nachdenken und nicht von vornherein sagen, nee, das können wir auf gar keinen Fall machen. Weil, wie gesagt, so doll rechtfertigen tut er das jetzt gerade nicht und über die letzten 2 Jahre halt auch nicht.
Ich meine, ich glaube, der Wert, den du angesprochen hast für jetzt die Franchise und auch für die Stadt, ist tatsächlich, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Und gleichzeitig, ich wäre jetzt auch nicht überrascht, wenn jetzt eben genau so eine Meldung käme, irgendwie irgendein Team bietet 5 First-Rounder, 18 Swaps und noch irgendwie einen guten jungen Spieler und Ja Morant geht. Ich denke halt, es wahrscheinlich ergibt es einfach am meisten Sinn. Man hat versucht, die Dinge ein bisschen umzukehren in diesem Jahr, hat es nicht geschafft. Beziehungsweise hat es schon geschafft, es geht nicht richtig mit Jar zusammen. Jetzt setzt man sich nach der Saison wieder hin und sagt, okay, wie können wir denn die Dinge zusammenführen? Also was gibt es denn da für Möglichkeiten? Wie können wir das Beste aus beiden Welten bekommen im Endeffekt? Und dann nochmal versuchen, wie du sagst, sollte Isalo bleiben dürfen, dann mit Isalo, der dann seine Ideen noch klarer irgendwie formulieren kann, noch klarer ausleben kann. Und dann halt, ich meine, gut, die Gesundheit hast du halt nicht im Griff, aber wie du sagst, es ist halt, die Problematik ist in der Liga bekannt und dann halt einfach ja hoffen, dass man das nochmal gedreht kriegt. Und halt auch, weiß ich nicht, Chip England ist wahrscheinlich, der wird es jetzt nicht machen, aber halt wirklich mal diese Wurfgeschichte halt einfach angehen. Also ich sag's immer wieder, aber dieser smale Stance, das macht mich immer wieder fertig. Nicht, dass ich ansatzweise irgendwas mit Klay Thompson zu tun hätte, aber irgendwie das ist so. Das ist also, wenn mir irgendwas offensichtlich auffällt, wo ich mir denke, das ist irgendwie nicht optimal, beziehungsweise da gibt's diverse Experten, die sagen, das sei nicht, oder was heißt nicht normal, das sei nicht gut, dann wundere ich mich immer, dass da über Jahre nichts gemacht wird. Klar musst du dich mit deiner Wurfbewegung und mit deiner ganzen Körperhaltung wohlfühlen. Und wenn sich Ja anders nicht wohlfühlt, dann ist vielleicht auch nichts gewonnen. Aber ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass er jetzt auf einem sehr hohen Niveau dann runterkäme.
Es ist nicht ein komischer Wurf wie bei Halliburton, der aber reinfällt, sondern es ist halt ein komischer Wurf, der nicht reinfällt.
Genau.
Was er bedarf.
Dann ist halt so, deswegen kann man müsste halt einen Sommer investieren. Oder mehrere Sommer vielleicht sogar.
Ja.
Um da halt irgendwie, weil es ist ja sprichwörtlich die Basis des Wurfs, um da halt irgendwas, also zumindest wäre das ein für mich offensichtlicher Ansatzpunkt. Da gibt es sicherlich noch diverse andere dann für Menschen, die wirklich Ahnung davon haben. Aber so da wirklich ein Augenmerk drauf legen, weil das ja auch, wie gesagt, das würde seinem Körper ja helfen. Das würde der Gesundheit wieder helfen, wenn er nicht permanent in die Zone ziehen müsste, wenn er halt auch einfach mal ein paar Mal einfach mal einen Wurf nehmen könnte. Und dann gucken. Aber ja, ich bin sehr gespannt, was da jetzt geht. Ich meine, wie gesagt, es kann gut passieren, dass sie noch ins Play-In abrutschen. Sie sind seit dem All-Star-Break bei 8-11. Das sind halt auch schon wieder fast, oder nee, 8-13, Entschuldigung. Sie waren bei 8-11, als Jenkins gefeuert wurde. Jetzt sind sie bei 8-13. Das sind halt 20 Spiele, ne? Das ist ein Saisonviertel. Das ist jetzt nicht so, es sind halt jetzt ein paar, zuletzt lief es halt nicht so, sondern das ist schon eine große und auch entscheidende Phase, weil in dieser Verfassung gehst du im Endeffekt in die Playoffs mit dieser Form. Und deshalb, ja, du hast angesprochen, gegen Top-Teams tun sie schwer. Was habe ich heute gehört? Seit Jahresbeginn haben sie, glaube ich, zweimal gegen ein Top-8-Team im Westen gewonnen. Zweimal gegen Minnesota, sonst gegen niemanden.
Mhm.
Also das ist schon...
Passt.
Der Weg ist schon weit. Und damit können wir eigentlich zum Play-in-Picture kommen, theoretisch. Oder hast
nur letzte Frage noch. Ja. Wie findest du denn so den Kader so allgemein? Also sind die maxed out? Weil ich finde nämlich eigentlich, dass die aus der, also auch Jenkins, wir haben den ja jetzt gar nicht so groß besprochen, ich halte den eigentlich halt schon für einen sehr guten Coach und ich finde, der hat aus einer Saison, wo es viele Ausfälle gab, wo es was neu zu implementieren gab, ich meine, jetzt zuletzt hatte er dann teilweise gar keine Bigs mehr, Brandon Clark ist ja raus, Marvin Bagley spielt Rotationsminuten, ich hatte das ehrlich gesagt nicht mal auf dem Schirm, dass der da ist, aber er ist da. Ja. Und die haben trotzdem, also selbst mit dieser ganzen Krise, die haben immer noch das siebtbeste Net-Rating, die sind Platz 6 bei der Offense und die Defense ist jetzt in letzter Zeit krass schlechter geworden, aber es ist gerade immer noch Platz 11 und war phasenweise auch mal irgendwie eine Top-5-Defense. ich finde schon, dass die aus dem, was sie da haben, sehr viel gemacht haben, weil wenn ich, nehmen wir Morant mal raus. Jackson und Bane finde ich super. Aber sonst, wie viele überdurchschnittliche NBA-Spieler haben die denn? Ich finde, es sind nicht zu viele.
Sie haben halt einige, die bei ihnen gut funktionieren, also Scottie Pippen zum Beispiel. Aber es ist halt schon so ein Ding. Ich meine, sie haben zwei Rookies bekommen viele Minuten, also sind essentiell für die Rotation. Und das ist halt, also und das als potenzieller Fringe-Contender, der sie ja gerne wären, das sagt ja, also da ist dann, da hast, sie haben zwar eine Tiefe, aber es fehlt halt so ein bisschen dieses Spitzentalent. Also wir haben ja auch immer so um die Trade Deadline gesprochen, jemand wie Cam Johnson oder so, halt einfach mal ein großer, verlässlicher Flügel. Also Gigi Jackson hat das ja letztes Jahr dann gut gemacht, war jetzt verletzt irgendwie, aber es sind viele Spieler gekommen, bei denen sie klug waren, sie zu draften oder zu verpflichten, glaube ich. Aber die halt vielleicht nicht unbedingt diesen Floor geben, den sie bräuchten als, also in der Situation, in der sie gerne wären, beziehungsweise wenn sie mit den besten Teams mithalten können. Das ist halt eine andere Form von, wir sagen immer bei OKC, es gibt so, die haben so viele Spieler, die da mal ein paar Dreier reindrücken können, die mal selber was machen können, die mal zum Korb gehen können, die verteidigen können. Memphis ist das ein bisschen, aber halt nicht auf dem Niveau, finde ich, wie OKC. Und dann wirst du eher stehen gelassen.
Ja, und es fehlt irgendwie so dieser Two-Way-Faktor, ne?
Ja, also, genau, ja.
Es gibt ja schon, also ein Aldama ist ja zum Beispiel, der ist ja schon ein ziemlich guter Shooter. Ich finde auch, der ist ein guter Offensiv-Big, so im Allgemeinen. Aber ist jetzt nicht unbedingt derjenige, der dir dann defensiv super viel am Korb geben kann.
Ja.
Jackson ist ein super Verteidiger, ist aber auch jemand, der eigentlich einen größeren Spieler neben sich braucht, weil er einfach keine Rebounds holt. Idi wiederum ist in manchen Matchups ganz gut. Und wenn es gegen Teams wie Boston gibt, ist er einfach nur komplett verloren. Also das, weil er halt so dieses Tempo nicht mitgehen kann. Und also es gibt viele Spieler, die was beitragen, finde ich. Mhm, also genau. den Teil mit OKC haben sie. Aber so dieses, das ist ein verlässlicher Two-Way-Player.
Ja, genau, das fehlt.
Der halt einfach reinkommt und wo wir wissen genau, was wir bekommen. Und klar, wenn der Dreier reinfällt an dem Tag, wunderbar. Das ist ja bei OKC auch immer noch so ein bisschen, kann man mal gucken, aber alles auf einem höheren Niveau als in Memphis.
Ja, genau. Also und es fehlt halt. Okay, sie hat sich dann halt klug verstärkt, auch jetzt mit Hartenstein zum Beispiel, sich Caruso noch reingeholt. Und genau solche Leute, finde ich, fehlen halt.
Ja. Also ja, so, dass auch, ich meine, sie haben auch fast gar keine Veteranen in dem Kader, ne? Das hat ja Chris Vernon bei
Simmons.
Bill Simmons im Podcast auch angesprochen, dass da keiner im Kader irgendwie 30 ist.
Ja.
Ist halt schon bitter.
Ja.
Und wir wissen noch, vor 2 Jahren war Dylan Brooks an allem schuld.
Vielleicht war er an allem schuld, dass sie so gut waren. Sag ich jetzt als großer Dylan Brooks-Fan.
Der heimliche MVP der Grizzlies seit Jahren.
Ja, genau.
Nee, aber also so ein Spielertyp würde denen halt schon helfen, obwohl der ja offensiv auch, sagen wir mal, volatil ist. Es kann laufen, es kann auch ein bisschen daneben laufen, aber einfach so einen richtig überdurchschnittlichen defensiven Wing, der so eine gewisse Länge mitbringt und der vorne auch definitiv was beiträgt, haben sie jetzt nicht. Ich meine, Wells muss die Rolle ja oft spielen und Wells ist für einen Rookie echt gut, guter Shooter. Vielleicht wird er sogar Rookie of the Year, wobei das Thema mittlerweile wahrscheinlich durch ist. Aber der ist ja, also der macht das ja defensiv auch nur, weil es eigentlich keine andere Alternative gibt. Nicht, weil er halt richtig gut wäre in diesen Matchups. Das ist, sondern eher, also er ist ja häufig dann auch einfach, und das ist nicht seine Schuld, aber ist dann halt auch überfordert, weil er eine Rolle spielen muss, die nicht unbedingt jetzt gerade wahrscheinlich seine sein sollte.
Ja, absolut. Also von daher, nee, also es ist irgendwie ein bisschen schiefer Kader und noch dazu funktioniert halt der Beste in dieser Saison nicht so, wie er schon funktioniert hat, beziehungsweise wie er funktionieren sollte. Und das macht es für einen Coach natürlich nicht einfach. Also klar, das ist, und wie du sagst, da haben sie über weite Strecken schon relativ viel rausgeholt. Und jetzt mal gucken, was jetzt noch passiert, was im Sommer passiert. Weil das Restprogramm ist halt schon auch recht eklig, ne?
So ein Mittel, oder?
Nee, so Mittel, genau.
Irgendwo hatte ich es, glaube ich, aufgerufen, aber ich kann den Tab nicht finden.
Sie haben jetzt noch Warriors, haben sie jetzt? Nee, es war bei den Suns, sorry, ich habe es gerade verwechselt, weil wir noch...
Ja, die Suns haben, glaube ich, das schwerste Restprogramm,
genau,
was ich im Kopf habe.
Genau, nee, es ist jetzt Golden State, Miami, Detroit, gut, natürlich hart. Charlotte, Minnesota, Denver, Dallas.
Dallas am letzten Tag könnte auch noch interessant werden, ne? Weil also Dallas ist da ja auch noch mit drin. Davis spielt jetzt wieder manchmal.
Ja, Gafford und Lively sollen auch innerhalb der nächsten Wochen zurückkehren.
Ich hoffe, sie spielen dann einfach mit 3 Centern.
Das wäre geil, ne?
So PJ als Point Guard.
Ja, genau. ja, könnte noch interessant werden. Also, weil sie stehen ja sind ja momentan an 5, aber haben halt, die Warriors haben ein Spiel weniger, gleiche Anzahl an Niederlagen, also 43-31, 44-31. Wolves sind direkt dahinter mit 43-32, Clippers genauso.
Ja, dann das ist halt schon brutal eng.
Da bist du halt dann schon unten im Endeffekt.
Oder Tiebreaker haben sie aber gegen Minnesota, hast du gesagt, ne? Weil sie die zweimal geschlagen haben.
Die haben sie zweimal geschlagen, genau, ja.
Genau. Weil das ja noch nicht reicht, wenn sie 4 Matchups haben. Das checke ich jetzt mal ganz kurz, hochwissenschaftlich.
Ja, tu das. Clippers weiß ich nämlich auch nicht, aber es ist jetzt nicht ausgeschlossen. Ich meine, der Trend ist auch, sie haben 7 der letzten 10 verloren und alle anderen, bei allen anderen ist es im Endeffekt umgekehrt, also die hinter ihnen sind. Die haben Warriors 7-3.
Okay, also gegen Minnesota haben sie, nur ganz kurz, sie haben den Tiebreaker, sie spielen ja noch einmal, aber es sind insgesamt nur 3 Duelle, das heißt, den haben sie schon sicher.
Den haben sie, ja.
Bei den Warriors stehen sie bei 1-2, spielen heute gegeneinander. Also Dann wissen wir, ob sie, wie da die Situation ist. Und dann Clippers, hast du noch gesagt. Gegen Clippers haben sie 3-mal verloren. Also den Tiebreaker
das ist
haben sie
schon verloren.
Gegen die Lakers hätten sie ihn auch schon verloren.
Ja, also von daher ist es für mich.
Immerhin haben sie Phoenix 4-mal weggewämst, aber das ist ja keine Kunst.
das macht ja gerade jeder, ne?
Ganz kurz sind sie aufgelebt und seitdem sind sie wieder abgelebt.
Ja, genau. Jetzt haben sie dreimal in Folge wieder verloren und auch schön einmal 132, einmal 124, einmal 148 Punkte eingeschenkt bekommen.
Geiles Team auf jeden Fall.
Phoenix lebt.
Aber ich meine, da Sacramento auch nicht besser unterwegs ist, lebt Phoenix echt noch. Also sie können da immer noch reinrutschen, auch wenn es irgendwie
gerade
durch die KD-Verletzung nicht unbedingt wahrscheinlicher geworden ist.
Ja.
Und sie immer noch, wie gesagt, das schwerste Restprogramm haben. Aber sie sind immer noch nicht ganz weg, was echt verrückt ist, weil sie in dieser Saison alles dafür getan haben, um ganz weg zu sein.
Ja, absolut. Also es ist schon, ich meine, jetzt ohne Kette, sie haben jetzt eine Woche selber, also erstmal raus. Also kann
ja sein, mindestens.
Es, ne? Genau. Und in der Woche spielen sie gegen die Bucks, okay, da läuft es momentan auch nicht ohne Dame, aber dann Celtics und Knicks und dann kommen noch Warriors und OKC obendrauf. Also das ist dann kann schon vieles verloren sein.
Das ist so, ja. Es ist auch langsam Zeit, aber also sie haben auch noch ein Spiel gegen Sacramento. Von daher.
Ja, genau. Ist wahrscheinlich, ob das dann das Entscheidende wird. Man weiß es nicht.
Möglich wäre es. Aber also Houston hat zwar jetzt vergangene Nacht verloren, ist aber insgesamt ja also davor super unterwegs gewesen. Ja. Denkst du, die stehen fest als Two-Seed?
Ja, nicht ganz. Also weil Houston, ich meine, sie waren richtig gut unterwegs, aber es waren halt auch nicht die ganz großen Teams, sagen wir es mal so. Also sie haben es dann schon geschafft, also sie haben dann ihre Spiele gewonnen. Aber also ich meine, sie haben zweimal gegen New Orleans gewonnen, gegen Orlando, gegen Phoenix, Dallas. Gut, sie haben Chicago geschlagen, das haben mehr als nicht viele geschafft, aber Philly, nochmal Orlando, Miami, gegen Denver haben sie verloren, Atlanta, Utah, Phoenix, also so, das sind Spiele, die du als Two-Seed im Westen gewinnen solltest, ne?
Das stimmt, ja.
Also, und trotzdem musst du sie gewinnen, es funktioniert trotzdem nicht immer, deshalb bin ich mal gespannt, was da jetzt noch so kommt. Ich meine, spielen jetzt am Samstag gegen OKC, danach gegen die Warriors und gegen die Clippers und gegen die Lakers und gegen Denver. Das ist auch nicht so der richtig geile finale Spielplan, oder?
Ist der viertschwerste aller Teams.
Ja, also der ist auch so ein bisschen eklig. Also und ich glaube, deshalb würde ich sie da überhaupt auf gar keinen Fall einbuchen jetzt, aber ich könnte mir vorstellen, dass man nach diesen Spielen ein bisschen schlauer ist, in welche Richtung es gehen kann, auch mit in Richtung Playoffs. Ich meine, Jalen Green ist ja in letzter Zeit ziemlich gut unterwegs, in den letzten 9 Spielen. Und ja, wie das jetzt, wenn sie halt mal wirklich jetzt gegen die Top-Teams spielen müssen, gegen halt eine gute Defense spielen müssen, also Golden State und OKC ist da ja schon ein Gradmesser, nicht?
Absolut.
Und dann bin ich sehr gespannt. Ich meine, Denver vertraue ich in der Regular Season nicht. Denver ist mittlerweile für mich auch
echt
so ein bisschen so ein Irrational Confidence Team für die Playoffs. Weil, also
aber auch in der Wahrnehmung von uns, ne?
Also ja, genau,
weil man ja immer denkt, ja, aber die haben Jokic, die können hochschalten.
Ja, das meine ich, ja, genau. Das ist so, dass
Jokic wiederum meinte neulich, ich glaube nicht, dass es so einen Switch gibt. Entweder bist du so gut oder halt nicht.
Ja.
Und im Moment, ja, weiß ich nicht.
Ja, der alte Pragmatiker. Ja, aber deshalb, so, ich weiß nicht, ob am Ende gehen die Nuggets dann irgendwie in Runde 2 raus und alle sagen vorher, wir haben es ja gewusst, weil die Saison war nicht so gut. Also mein Mund würde nicht lange offen stehen, wenn es passieren würde.
Ja.
Nach dieser Regular Season. Wir haben diesen Jokic-Faktor.
Ich meine, die Chance ist halt auch hoch, dass es in der ersten Runde ein ziemlich schwieriges Duell geben wird. Ne? Also
ja.
Es gibt für mich, also Memphis würde ich da jetzt im Moment rausnehmen, aber die anderen 7 Teams, die ich als relativ safe in den Playoffs ansehe, die sind halt schon auch alle gut und
ja.
Überwiegend halt auch in einer recht positiven Form. Das könnte schon richtig gut werden. Also ich freue mich sehr. Hast du irgendwie so eine Serie, die du unbedingt sehen möchtest in Runde 1? Oder also die du dir wünschen würdest?
Boah, ich meine, natürlich für die NBA, Warriors, Lakers wäre natürlich ein Traum für die NBA, ne?
Die wollen aber, dass das Finale wird, deswegen ändern sie auch die Conferences ganz kurz, bevor es dann so weit ist. Das kommt jetzt in den nächsten Tagen.
Adam Silver tritt vor die Presse und sagt so, Freunde, wir haben nochmal gesprochen. All-Star-Format lief nicht so, aber jetzt haben wir ein neues Playoff-Format. Take this. Ich würde tatsächlich Nuggets Wolves würde ich tatsächlich gerne nochmal sehen. Also es sind ein bisschen veränderte Parameter, dadurch, dass das Towns nicht mehr dabei ist, aber die Wolves sind ja schon so ein bisschen gemacht, um die Nuggets zu piesacken. Und das würde ich gerne sehen, ob Denver dann den Switch hinbekommt, ob das Fehlen von Towns sich dann auch bemerkt macht, obwohl ja Naz Reid letztes Jahr auch einen guten Job gemacht hat, so im Verbund mit Gobert dann gegen Jokic und halt dann McDaniels nochmal und Edwards gegen Murray und wie das dann aussähe, das fände ich irgendwie ganz spannend.
Ich will das nicht sehen, weil ich nicht will, dass Denver in Runde 1 rausgeht.
Ja.
Und die Chance sehe ich da.
Ist es
ich glaube, die können einfach gegen Minnesota nicht spielen.
Ja, genau. Aber ich würde halt gerne sehen, ob wir das jetzt denken. Und Denver hat aber schon Ideen im Köcher. Und da kommt was. Aber es kann natürlich auch einfach sein.
Die Idee ist, dann, Russ, du bist dran. Trag uns zu Hause.
Du bist doch unbefleckt, was Minnesota angeht.
Weißt du, wie man Triple-Doubles auflegt?
Ja, genau.
Ich würde Houston, Minnesota gerne sehen.
Mhm.
Einfach, weil ich will, dass sich um Armin Thompson und Anthony Edwards so ein Force Field aufbaut, weil da so Athletik-Kollision, quasi wie bei Dragon Ball damals.
Ja.
So stelle ich mir das vor, wenn die beiden gegeneinander spielen. Außerdem ist, glaube ich, das Shit-Talking-Duell zwischen Ime Udoka und Anthony Edwards, und dann ist dann auch irgendwie Dylan Brooks involviert, stelle ich mir auch ziemlich lustig vor.
Das könnte gut werden. Das könnte sehr gut werden. Haben wir noch irgendwas? Hast du irgendeine Serie mit den Clippers, bei der du sagst, wäre irgendwie ein geiles Matchup?
Ja, so also für die ersten 3 Spiele mit Kawhi ist das immer spannend. Nein, also eigentlich würde ich ein LA-Duell ziemlich geil finden, muss ich sagen.
Das wäre irgendwie. Ja, es könnte ganz geil sein eigentlich.
Also, weil die Lakers-Offense ist halt auch immer noch nicht. Die ist noch nicht austariert. Und die Clippers-Defense ist schon sehr gut. Und. Wie gesagt, für die Spiele, wo Kawhi am Start ist, ist er auch jemand, der da auf einem recht hohen Level sich anmelden kann.
Ja.
Das würde ich schon tatsächlich gerne sehen, ja.
Ja. Ne, fände ich auch gut.
Aber also wir sind, glaube ich, einig, dass 7 Teams richtig gut sind. Wer wird denn jetzt, also wenn wir jetzt sagen, Memphis slidet vielleicht dann noch ins Play-In. Mhm. Und dann ist so die Konkurrenz Phoenix, Sacramento, Dallas, Memphis. Hast du ein Wunschteam, wer sich dann von OKC in Runde 1 eine Packung abholt?
Ich glaube, es wäre Memphis.
Also meinst ich glaube es dann doch.
Ja, ich glaube schon, weil ich glaube, sie gehen ins 7-8 Duell und dann gegen Wolves, Clippers oder Warriors, wen auch immer, ich glaube, das wäre schön mit Ö, ja?
Mhm.
Und dann egal, ob jetzt Phoenix, Sacramento oder ja, Dallas ist halt so ein bisschen im Wildcard, aber Dallas fehlt halt schon auch viel. Also Creation.
Jemand, der dribbelt.
Ja, genau. Deshalb, glaube ich, würde sich Memphis dann am Ende da schon durchsetzen. Also gegen einen von den dreien. Sacramento.
Wenn sie die Vibes wieder repariert bekommen.
Genau.
Sacramento ist in so einem Single-Game, haben die halt schon auch Leute, die gut scoren können. Ne?
Genau.
Und ich meine, gut, in einem einzelnen Spiel würde ich allerdings auch Phoenix und deren Leute nicht abschreiben und Anthony Davis würde ich auch nicht abschreiben. Aber naja, also im Endeffekt, keins dieser Teams wäre dann gefährlich für OKC, würde ich mal sagen.
Nee, da bin ich zu 100% bei dir. Was glaubst du aus Warriors, Wolves, Clippers, wer darf direkt Playoff spielen, wer muss noch ins Play-in? Was glaubst du?
Da muss ich mir jetzt mal ganz kurz den Restspielplan angucken, um da irgendwelche qualifizierten Ansagen zu treffen. Also
muss nicht qualifiziert sein.
Minnesota hat das leichteste Restprogramm. Die Clippers spielen unter anderem auch noch gegen die Warriors, also das sehen wir nochmal. Aber ja, ich glaube, Minnesota ist wahrscheinlich schon eigentlich das stärkste dieser Teams. Deswegen würde ich mal sagen, die. Aber es wären ja, wenn wir sagen, Memphis rutscht raus, dann würden sich ja zwei davon
Richtung. Ja, genau, also eins müssen uns playen, genau.
Ja.
Ja, Minnesota hat schon echt, also der Restspielplan ist schon echt relativ einfach. Also ich meine, sie haben ja eigentlich nur noch Denver und Milwaukee und Memphis und sonst Brooklyn, Philly, nee, zweimal Brooklyn sogar und Utah. Also.
Ja, weiß auch nicht.
Aber du hast gesagt, Wolves am stärksten, du setzt die Wolves als bestes Team von den dreien ein?
Ich halte das schon für möglich.
Ja? Also auch als jetzt Golden State so nach den letzten Wochen?
Ja, ich meine, die Warriors gefallen mir schon auch gut und ich sehe auch absolut das Potenzial, dass die sogar noch einen Gang hochschalten können. Aber so von den Siegen, die sie jetzt eingefahren haben in der Butler-Ära, da waren schon auch relativ viele Teams einfach dabei, die sie schlagen müssen. Und es ist dann trotzdem gut, sie zu schlagen, weil vorher haben sie das nicht so konstant geschafft. Ja. Und das ist ja auch ein Zeichen eines guten Teams. Ich glaube, bei ihnen ist es aber schon auch, es hängt dann schon ein bisschen davon ab, wie so ein Matchup dann aussieht, also auf wen man dann trifft, ob ich sie da dann als richtig gefährlich einstufe oder nur so. Ja, weiß nicht. Kann auch in Runde 1 vorbei sein. Ich weiß nicht, Minnesota ist, glaube ich, tendenziell ein bisschen robuster aufgrund der Größe, die sie haben. So ein bisschen. Also ganz, ganz simpel gesprochen. Und sie waren halt auch einfach letztes Jahr gerade erst in den Conference Finals und haben in nicht allzu fern zurückliegender Vergangenheit gezeigt, dass sie auch in den Playoffs spielen können.
Aber natürlich in anderer Zusammensetzung.
Natürlich mit anderer, ja, schon. Aber über die letzten Wochen spielt ja Randall da auch recht vernünftig.
Ja, stimmt. Also, sie haben es jetzt so geschafft, sich da so ein bisschen aneinander zu gewöhnen und sein Passing besser zu nutzen. Aber
ich finde gerade, wenn man jetzt auf diese drei guckt, man kann für jedes von denen argumentieren, weil die an ihren besten Tagen alle echt gute Teams sind. Auch keine klassischen, wir rutschen jetzt vielleicht gerade so in die Playoffs rein, sondern, naja, einfach richtig gute Teams.
Ja.
Übrigens, dieses Jahr ist so ein bisschen, also im Osten sowieso, aber im Westen auch so ein bisschen Argument gegen Play-In.
Weil
es eigentlich nicht.
Zumindest mehr für das 9-10-Matchup.
Ja, mindestens.
So, ja.
Und 7 gute Teams einfach rein, wäre ja auch okay. Und im Osten gibt es halt einfach schon nur 6 Teams, die das überhaupt wollen, so richtig. Das ist, und 2 kommen dann irgendwie noch rein, aber es müsste jetzt nicht zwingend sein.
Übrigens, ne, Bulls wieder an 10. Jetzt.
Congrats.
Wir gehen wieder Richtung Lottery.
Ja, und Miami rollt ja jetzt auf einmal.
Ja,
nach ihrer Megakrise jetzt 5 Siege am Stück geholt.
Ja, ja.
Übrigens, ganz kurz noch, ich habe noch 2 Fun Facts für dich.
Oh, nehme ich gern.
OKC wird jetzt ziemlich sicher das beste Net-Rating aller Zeiten haben in dieser Saison. Also sie stehen bei plus 13,4.
Solide.
Angeblich müssen sie, also laut Sean Grandy bei Twitter, sie müssen in den 7 Spielen, die sie noch haben, müssen sie nur insgesamt mit 6 Punkten Differenz positiv hinausgehen. Dann haben sie das, dann haben sie sich das gesichert. Da würde ich davon ausgehen, dass sie das hinkriegen, da sie im Moment sowieso alles wegwemsen. Und dann noch eine Trivia-Frage. Welches Team hat die meisten Auswärtssiege eingefahren in einer Saison, in der Geschichte?
Geschichte. Also insgesamt in der Ligageschichte oder jetzt in dieser Saison?
In einer Saison.
Also in einer Saison, insgesamt, aber über die Ligageschichte verteilt.
Genau. Also es gibt ja nur 2 Teams, die schon, also nur als Eselsbrücke, gibt ja schon nur 2 Teams, die mal 70 Siege wenigstens
gemacht haben. Bei denen war ich gerade auch und da sah ich einfach jetzt aus alter Verbundenheit die Chicago Bulls.
Die sind auf Platz 2 mit 33.
Ah, dann sind es doch die Golden State Warriors.
Mit 34, genau. Der Kälte steht aktuell bei 32 und hat aber noch 2 Auswärtsspiele. Die sind einfach nur zu Hause nicht wahnsinnig gut. Aber haben jetzt noch 2 Spiele, 1 in New York und 1 in Orlando und dann könnten sie gleich ziehen. Schau da an den Kelten.
Schau da einfach mal los. Wenn er es denn schafft und nicht die beiden noch vergeigt.
Naja, 32 ist schon auch nicht schlecht.
Ja, okay, das stimmt. Wer hat noch? Wer hat Bronze? Aber nimmst du auch mit.
Zu Recht auch. Nimmst du mit, warum nicht? Absolut, also ich meine, die Gesellschaft ist in dem Fall ja ganz gut.
Eben, eben. Die anderen beiden Teams waren ganz gut. Auch wenn nur eins davon am Ende Meister geworden ist.
Das stimmt.
Reguläre Saison, ne? Ist nicht alles.
Absolut.
Ja. Deshalb hat Zion seine auch beendet jetzt.
Der ist raus.
Der ist raus. Mit Rücken.
So wie der Pelikan so im Allgemeinen halt raus ist.
Ja, CJ McCollum ist auch noch dazu raus. Ich glaube, es macht ja auch keinen Sinn mehr. Also.
Ja. Sind eh schon eliminiert.
Ja. Das wird ein interessanter Sommer. In New Orleans. Was auch immer sich da so tut. Brunson dafür zurück wahrscheinlich oder Richtung Playoffs zurück, ne?
Gute Sache.
Sehr gute Sache.
Das war nämlich auch noch eine meiner random Fragen, die ich dir noch stellen wollte. Wer ist eigentlich das drittbeste Team im Osten? Weil die ersten zwei sind relativ klar, aber wer ist denn da jetzt sonst noch in der Verlosung?
Ja, eigentlich.
Wer zerstört die Conference Finals, die wir alle sehen wollen? Und sich da reinmogelt?
Es kann eigentlich nur zwischen den Knicks und den Pacers gehen.
Kein Vertrauen in dein Detroit oder was?
Na, das ist glaube ich, noch ein bisschen zu weit. Beziehungsweise das ist noch zu früh. Nächstes Jahr dann. Ich glaube, Detroit. Nee. Ich glaube, ich würde am Ende, es wäre, und das ist jetzt natürlich ein großes Wäre, diese Belastung nicht, würde ich schon die Knicks an drei sehen, im Endeffekt.
Ja, ich glaube, in Sachen Upside ich eigentlich auch, aber ich vertraue mehr in Indiana, muss ich sagen.
Der Floor von Indiana ist irgendwie höher.
Ja, und sie sind über die letzten Monate auch einfach ein konstant verdammt gutes Team.
Genau. Also deshalb, es ist sehr knapp. Ich glaube, ich würde halt mit dieser Upside gehen, aber ich weiß halt auch nicht, wie viel Upside die Knicks in den Playoffs dann noch rauskitzeln können nach den Strapazen der Regular Season.
Ja, wenn du halt eine ganze Saison über Vollgas fährst und dann versuchst du es irgendwann nochmal mehr drauf zu drücken, bist aber schon am Anschlag, dann kommt keine Steigerung mehr. Außer du hast so einen lustigen Booster wie damals bei Need for Speed.
Oh ja.
Meinst du, Tom Thibodeau hat Need for Speed gezockt?
Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Leicht grumpy sitzt er davor und dann auch in so einem geilen Gamer-Sessel.
Da sitzt er da. Unbedingt.
Hat so ein Lenkrad natürlich auch, voll ausgerüstet.
Ja.
Der Thomas.
Und dann, Nacho! Ja, dann geht's los.
Mhm. Sehr gut. Wir sollten eine Home-Story machen, glaube ich, für Tom Thibodeau.
Wäre ich dabei.
Gut. Dann aber sonst noch irgendwelche Themen. Celtics sind verkauft. Schlappe 6,1 Milliarden. Wusch. William Chisholm. Kenne ich nicht.
Ich auch nicht. Wenn war das nicht ein Song von Snoop Dogg?
Ja.
Nee, mal gucken. Also das Einzige, was ich daran komisch finde, ist, dass sie da auch schon wieder über so eine Lösung reden, dass Wick Grousepick das jetzt trotzdem dann erstmal noch bis 2028 als Governor verwalten soll. Ich weiß nicht, was der Sinn dahinter ist. Wenn ich 6 Milliarden locker mache, was ich ja regelmäßig tue, irgendwas zu kaufen, dann will ich auch, dass das mir in dem Moment gehört. Und also bei den Mavs haben wir ja gesehen, dass das so, wie sich der scheidende Owner sich das vorgestellt hat, nicht aufgegangen ist. Deswegen, das finde ich komisch an der ganzen Nummer. Aber mal gucken, wie es dann letztendlich darauf hinausläuft und ob Boston in der Lage sein wird, dieses Team über die nächsten Jahre zusammenzuhalten oder ob es dann halt einfach zu teuer ist.
Ja. Ich meine, sie können ja mal in Dallas anrufen, wie gut es funktioniert mit Team verkaufen und dann noch die Geschicke leiten.
Ja.
Das wäre vielleicht, da können sie sich ein paar Tipps einholen.
Gut, sie werden das sicher gesehen haben. Sie werden auch gesehen haben, wie es in Minnesota so läuft über die letzten Jahre mit so einem Teamverkauf.
Ja.
Ah ja, irgendwann könnt ihr mir ja dann noch das überweisen und dann das und dann, ja, aber dann möchte ich eigentlich auch neu verhandeln.
Weil ihr habt
gar keinen Bock auf euch.
Lassen. Ja. Ja. Lieber schnell über die Bühne bekommen, glaube ich.
Und dann wahrscheinlich.
Nicht, dass jetzt aber hier Mr. Chisholm dann irgendwie ein New Owner Syndrome bekommt und sagt, ey, der Tatum, da geht noch mehr.
Ich bin ja nur froh, dass nicht Elon Musk die Franchise gekauft hat, dass der andere Baustellen hat.
Da hätte es definitiv andere Baustellen. aber ja, das hätte einen Gewissenskonflikt ausgelöst wahrscheinlich dann. Überleg mal, Elon Musk bekäme dann die Trophy überreicht.
Nee.
Wäre auch so ein Bild. Brauchst du auch nicht.
Nee, absolut nicht.
So, mit diesem Bild entlassen wir euch in den Abend.
Wunderschön. Ich entschuldige mich.
Ich habe aber tatsächlich nichts mehr jetzt irgendwie. Oder hast du noch irgendwas, um
um den Karren wieder aus dem Dreck zu ziehen,
ja,
oder was?
Ja, ja.
Hast du bei March Madness reingeschaut?
Nee, gar nicht tatsächlich.
Guck mal bei Duke rein, das macht schon ein bisschen Bock. Ja. Diesen Flaggen-Cooper.
Der Flaggen-Cooper soll ganz gut sein, ja.
Und der Knüppelkorn ist auch nicht schlecht.
Also auch sensationeller Name natürlich.
Ja. Wenn der bei den Bulls landet, dann musst du auf jeden Fall ein Trikot bestellen.
Auf jeden Fall.
Vielleicht ist das eher so die Range. Ich weiß, du träumst von Nummer 1 Pick, aber da muss man sich ja als Playoff-Team von verabschieden.
Play-in. Play-in. Und dann.
Ja, ich schon extra so gesagt.
Also, ja, ich weiß schon. Nicht versprochen. Weiß schon. Ich hab auch extra widersprochen.
Okay, sehr gut.
Ja, genau. Ich träume einfach weiter, bis ich nicht mehr weiter träumen kann. Oder ich stelle mir schon manchmal vor, wie es wäre, wenn er wirklich rauskäme, Nummer 1. Geil wäre denn das?
Dann wird der Pick sofort verkauft.
Ja, Cash Considerations nach OKC.
Genau. Die haben nicht genug.
Ja. Egal. Gut, wir haben neue Bilder im Kopf, damit können wir die Sache heute beenden.
Ja.
Und bedanken uns deshalb natürlich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Freut uns sehr. Wenn ihr uns abonnieren wollt, könnt ihr das gerne tun. Amazon Music, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, Spotify. Google Podcasts gibt es ja gar nicht mehr. Dafür gibt es uns bei YouTube. Ist immer gut, wenn man eine Liste im Kopf hat, ne? Bei YouTube gibt es uns, da gibt es auch hin und wieder Livestreams. Und ihr könnt uns folgen auf X, ihr könnt uns folgen auf Instagram. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auf unserer Patreon-Seite vorbeischauen. Korpiger Podcast. Ich bin ein bisschen raus. Patreon.com/Korpiger Podcast und Korpiger mit. So.
AE.
Vollkommen richtig. Dort gibt es jede Woche eine Extra-Folge. Und das für all diejenigen, die uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an euch. Und diese Woche baldovern wir das MVP-Rennen aus, nicht?
Schwöre.
So sieht das aus. Also, wenn ihr Lust habt, schaut gerne mal vorbei. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und dann bis bald hoffentlich. Reingehauen.
Tschüss, ne?